Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft im Visier hat. Wir sind Elisabeth Gehrig, 65,
und Rachel Manetsch, 45 Jahre alt. Wir sind beide an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und uns interessiert die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten.
In unserer 12. Episode gehen wir der Zeit, dem flüchtigen Wesen, auf die Spur. Es freut uns sehr, darüber mit Anna Jehlen ein Gespräch führen zu können. Herzlich willkommen, Anna.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Und wer bist du, Anna?
Wer bin ich? Gute Frage. Frage ich mich auch ab und zu. Nein. Also, mein Name ist Anna Jehlen. Viele kennen mich auch jetzt, wenn wir beim Business sind. Viele kennen mich als The Time Expert. Das ist so mein Brand oder die Marke, die man mir etikettiert hat. Und das hat damit zu tun, weil ich nichts anderes mache, als mich mit dem Thema Zeit zu beschäftigen. Ich bin mit dieser Faszination auf die Welt gekommen. Das ist ziemlich klar, weil das war immer schon da. Und ich weiß noch, dass ich mich, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, was macht man dann, wenn man sich zum Thema Zeit selbstständig macht, was macht man dann? Dann habe ich Zeitmanagement-Seminare gegeben und habe damit aufgehört, als ich mich selber sehr gelangweilt habe mit diesen Themen. Und dann habe ich es anders gemacht. Ich nenne das alle Anna. Und so seitdem bin ich mit dem Thema unterwegs. Ich gebe Vorträge, ich habe Podcasts, ich schreibe ein Buch und alles dreht sich um das Thema Zeit.
Und was ist denn Zeit?
Zeit, gute Frage. Zeit, ich sehe es immer als zwei Sachen. Ich sehe es als ein Konzept, welches der Mensch erschaffen hat, um sich besser zu organisieren und zu strukturieren. Und ich glaube, und dann ist diese Zeit ist natürlich sehr messbar und wird auch, ist eine gesellschaftliche Norm. Die ist da. Und dann gibt es ja noch die natürliche Zeit, die gegeben ist von der Natur, sei es mit Tag und Nacht, mit dem Lauf der Planeten. Das sind in Zyklen aufgeteilt, ist diese Zeit. Und das Lustige ist, die Zeit, die wir so ein bisschen erfunden haben oder das Konzept von Zeit, setzt uns oft sehr unter Druck. Und das Konzept der Natur mit der Zeit, das ist etwas, was uns eher wieder so in den Rhythmus bringt. Finde ich sehr interessant.
Also so ein natürlicher Rhythmus der Natur.
Ja, und den haben wir natürlich auch. Also das ist die Chronobiologie. Mit dem habe ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Das ist, wann hast du Hunger, wann wirst du müde, wann bist du voll parat, all das. Also ein ganz wunderschönes Thema, wo ich auch immer wieder sage, das lohnt sich, das anzuschauen, das lohnt sich für Schulen. Also ganz großes Thema bei den Schulen, weil man das Gefühl hat, man kann ein Teenager, also ein gutes Beispiel, ein Teenager, der ist vor 9 oder 10 Uhr morgens alleine von seinen inneren Uhren, ist der noch nicht parat für eine Mathestunde, die um 8 Uhr losgeht. Also ganz, ganz großes Thema Chronobiologie.
Ich habe jetzt eine Frage zu der menschengemachten Zeit, wenn man dem so sagen darf. Ich habe gelesen ein Zitat von Kurt Tucholsky. Ein voller Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben. Da kommt mir natürlich gleich so das Thema Zeitmanagement in den Sinn oder Time is Money, quasi als Effizienz für die wichtigste Einheit für unsere Zeit.
Habe ich zwei Überlegungen. Das erste, so dieser Satz Time is Money, der stammt aus einer wirtschaftlichen Denkweise, wo es um Profit geht, wo es darum geht, eben so viel wie möglich in kurzer Zeit erledigen zu können. Es ist sehr auf die Arbeit gedacht. Und Für mich ist Effizienz was Fantastisches. Also das ist gut, aber ich frage mich dann, es geht ja darum, um mehr Zeit zu gewinnen oder dieses Gefühl zu haben. Und das geht dann für mich nicht auf, wenn wir die gewonnene Zeit wieder mit anderen neuen vollstopfen, sondern wenn effizient, finde ich gut in der Balance mit Raum und Zeit schaffen für das Wesentliche. Dann finde ich, haben beide, sind absolut gut. Also aber wenn es halt wirklich nur darum geht, um effizient zu sein im Leben, dann frage ich mich natürlich sehr, sehr schnell, wo ist der tiefere Sinn, um effizient zu sein? Und ich glaube, wenn wir das dann von dem Ganzen sehen, mit dem Adlerblick am Schluss auf unser Leben, glaube ich, geht es nicht darum, dass wir effizient durch das Leben gelaufen sind, sondern es geht halt wirklich um, was ist das Wesentliche? Und ich habe auch, vielleicht können wir danach noch ein bisschen darüber sprechen, ich habe sehr viele Gespräche geführt an Sterbebetten, wo Leute wirklich wissen, jetzt ist nicht mehr lange Zeit. Und diese Gespräche, die haben mich als junges Mädchen schon sehr, sehr geprägt. Und da ging es nie, also nicht einmal habe ich von all diesen Gesprächen irgendetwas darüber gehört, wie wichtig oder wie gut es war, wie viel Geld man gemacht hat oder wie wichtig es war, effizient gewesen zu sein oder irgendwie sowas. Da geht es immer um ganz, ganz andere Dinge. Und das ist mir halt als junges Mädchen sehr eingefahren, kann man wirklich sagen. Das war Wachrüttler. Jedes Mal aufs Neue war das Wachrüttler. Und natürlich, ich würde mich als jemand bezeichnen, der sehr effizient ist, sehr produktiv. Aber das ist mir auch wichtig, damit ich eben danach die Zeit für das andere habe.
Und du hast gesagt, von Gesprächen an Sterbebetten oder mit alten Menschen, also Zeitverschwendung oder Zeit vergeudet zu haben, was ist denn wichtig, wenn es nicht die Zeit ist oder nicht die Zeit effizient zu nutzen? Meine Zeitverschwendung hat einen wahnsinnig negativen Touch. Was ist denn wichtig in der Zeit oder in der Zeit, die wir haben?
Ich glaube, das wäre so das Erste, wo man für sich herausfindet, was bedeutet es für mich, das Wesentliche? Was ist das Wesentliche? Und für alle ein bisschen was anderes, aber am Schluss gibt es trotzdem so gewisse, die immer fallen. Und ich sehe oder habe gesehen bei diesen Gesprächen, es ging am Schluss immer um Menschen. Also es sind die Stories, wo andere Menschen mit drin sind. Darüber wird nochmal geredet. Das wird nochmal in Erinnerung geholt. Und wenn wir uns das so ein bisschen bewusst sind, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann denke ich, okay, was bedeutet es zum Beispiel auch ein Leben ohne Bedauern zu führen? Das finde ich eine ganz interessante Frage. Ich habe damals, ich war 24, da habe ich eine Dame besucht im Berner Oberland und das war das letzte Gespräch. Es war wirklich das Abschiedsgespräch und ich habe diese Gespräche mehrmals erlebt. Ich möchte aber auch die anderen Gespräche erwähnen, die das komplette Gegenteil sind. Bei ihr waren es leider viele Bedauern. Es waren sehr viele Bedauern und sie hat eines gesagt, dass mir. Da läuft es mir heute noch kalt den Rücken runter. Sie hat gesagt, ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, das Leben zu leben, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich weiß noch, dass ich gefragt habe, was hättest denn du dir gewünscht? Da sagt sie, ja, das weiß ich heute nicht mal, weil ich mir nie darüber Gedanken gemacht hatte. Also diese Frage, wie stelle ich mir ein gutes Leben vor? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen darf. Und das andere war, dass sie da noch dazu hingefügt hat, sie hat gesagt, ich habe die Erwartungen anderer befriedigt, mein ganzes Leben lang. Und das hat sie wirklich bedauert. Und jetzt war sie sehr, sehr schwer krank und es war zu spät und sie war ein halbes Jahr davor pensioniert worden. Also es war wirklich, Es war sehr hart. Also es war sehr traurig und sehr hart. Und das andere, und da bin ich, da war die eben, ich saß, ich bin zurückgefahren, ich habe damals in Luzern gewohnt, ich bin rechts rausgefahren, ich weiß genau, wo Sempacher See auf einem Parkplatz von der Autobahn rechts raus, habe mein Tagebuch genommen und habe geschrieben, und ich warte nicht auf eine Diagnose. Und das andere war, dass ich geschrieben habe, was ist ein Leben ohne Bedauern? Weil das war für mich so wirklich so Worst-Case-Szenario, wenn du am Schluss da liegst und Bedauern hast. Und das andere, warum ich geschrieben habe, und ich warte nicht auf eine Diagnose, ist genau das Gegenteil. Ich habe sehr viele Frauen erlebt, weil ich hatte, das waren mein Klientel, waren Frauen, die an Krebs erkrankt waren. Und ich habe da aber auch sensationelle Geschichten erlebt von Frauen, die so aufgeblüht sind und die dann wirklich das Leben gelebt haben, wie sie es sich wünschen. Und also und unzählige habe ich erlebt. Ich weiß, einmal, ich kam an einen Kongress und ich kannte da eine Frau. Sie hat gesagt, wir machen ab zum Tee und Kuchen. Und da kommt mir, ich kannte sie ja von ein paar Jahren davor. Und dann kommt mir eine Frau entgegen mit einem roten langen Mantel. Die hat Schmuck getragen. Sie hatte orange Haare und ich schaue so und ich denke so, nee, das ist sie nicht. Aber sie war es. Und ich habe, sie stellte sich so vor mich hin und hat gesagt, na, schau mich an. Und ich habe gesagt, was ist denn mit dir passiert? Sagt sie, ja, danke. Hat sie gesagt, dank dem Krebs habe ich herausgefunden, was ich möchte und was ich will und wie sich das, was für ein Leben ich leben möchte. Und die hat es tatsächlich wirklich auf den Kopf gestellt. Und die hat aber geblüht wie das Leben in Person. Und das habe ich dann eben schon auch erlebt. Und dann gibt es noch eine dritte Geschichte zum Thema, was bedeutet ein Leben ohne Bedauern? Mein Papa ist oder war das allerbeste Beispiel dafür. Und er hat mir vor seinem Tod hat er gesagt, wir waren spazieren und dann bleibt er stehen und dann guckt er mich an und sagt, weißt du, was gut ist? Und dann sage ich, was? Und dann sagt er, ich habe keine Bedauern. Und ich habe ihm das so abgenommen, weil Papa war ein Lebemensch. Papa hat gelebt und der hat es wirklich, der hat etwas gemacht, wo ich bis heute mit ganz großer Bewunderung, der hat seine Freunde gepflegt wie niemand, den ich kenne. Der hatte einen ganz großen Freundeskreis. Das kenne ich nicht so, aber der hat einen großen Freundeskreis und er hat diesen gepflegt. Und jetzt müsst ihr euch oder musst du dir vorstellen, am Ende seines Lebens, er lag 10 Tage auf der Palliativ, die ersten 7 Tage noch ziemlich sehr, sehr da und ich war dabei die 10 Tage. Und er hat, bis er nicht mehr konnte, hat er Dankesbrief an seine Freunde geschrieben. Also das Zimmer sah aus wie ein Sekretariat, so hat er es auch genannt. Und ich saß auf dem anderen Bett und er saß da geschrieben, hat geschrieben, das hier ist für Uschi, dann ich ins Kuvert für Uschi reingepackt, dann hat er gesagt, das ist für Patrizio, dann in das Kuvert für Patrizio. Und der hat 7 Tage lang von morgens bis abends Dankesbriefe an seine Freunde geschrieben und hat nochmal erwähnt, weißt du noch, als wir auf Elba waren, weißt du noch, als wir das gemacht haben. Und da, das war für mich so, meine Güte. Und ich glaube, da, also, und da hat er gesagt, ja, er hat gesagt, schau, ich habe auch viel Mist gemacht. Aber ich bedauere es nicht, weil es hat mir dahin gebracht, wo ich bin. Und er war zufrieden.
Also sind es dann doch einfach nicht nur die Momente, aber es sind dann halt die Momente, die ein Leben ausmachen, oder die Momente, die man mit jemandem hat oder auch mit sich selber hat, die Momente, die bleiben. Und obwohl sie doch so was Flüchtiges und nur Kleines sind, sind es diese Momente, die bleiben. Ich erinnere, wir haben ja ein Vorgespräch gemacht und da habe ich erzählt, ich war, glaube ich, 7, hatte grüne Keilhosen, Skihosen an, meine ersten Hosen überhaupt. Und ich bin nach Hause gelaufen, weil es Schnee hatte, konnte nicht mit dem Velo gehen, war mit einer Kollegin und wir haben so gelacht, dass ich in die Hose gebieselt habe. einfach 5 Minuten aus meinem Leben und ich weiß auch genau, wo, welche Hose ich trug. Unglaublich. Also muss man sich wirklich, weißt du, manchmal, wenn ich das so höre, denke ich, oh Gott, jetzt muss ich mein ganzes Leben umstellen. Wie kann ich machen, dass ich dann keine Bedauern habe? Am Schluss sind es dann doch nur, in Anführungsschlusszeichen, kleine Momente, die bleiben.
Es ist so. Also wir können das auf uns projizieren, wenn wir jetzt heute Abend ins Bett gehen. Und wir schließen die Augen und du stellst dir die Frage, wie war mein Tag? Was habe ich erlebt? Dann kommen dir Bilder, Bilder von Momenten. Und die Frage ist ja, an was erinnert sich der Mensch? Also warum erinnerst du dich an diese Geschichte? Warum erinnern wir uns an gewisse Geschichten bis ins Detail? Wie du sagst, du wusstest, was du anhattest. Du warst 7 Jahre alt. Also das ist, warum speichern wir diese Momente ab? Und man sagt, alles, was emotional intensiv erlebt wird, das speichert der Körper ab. Und das ist mir natürlich sehr, sehr eingefahren, als ich mal ein Nahtoderlebnis hatte. Da bin ich fast ums Leben gekommen und da wurden mir diese Momente gezeigt. Also am Ende des Lebens, wenn wir das Glück haben, dann wird dir wie ein Bilderbuch von deinem Leben einmal so durch vors innere Auge geht das durch und du siehst diese Momente. Und das sagt man, das sind alles emotional intensiv abgespeicherte Momente. Und da habe ich gedacht, aha, darum geht's. Also das ist das Leben. Man geht von einem Moment in den anderen. Und manche sind mehr intensiv und andere weniger. Aber ich glaube, und das ist auch so mein Motto, ist zelebriere den Alltag. Und eben nicht, jetzt müssen wir noch das Große erleben oder es muss spektakulär sein oder sonst was, sondern nein. Ich habe einen Alltag, der sieht oft sehr, sehr gleich aus, aber ich gehe unglaublich zufrieden ins Bett, most of the time, also meistens, weil ich das Gefühl habe, dass ich alles tue, um voll und ganz im Moment zu sein. Also ich möchte, auch wenn wir jetzt hier auf Zoom uns sehen, aber ich möchte hier sitzen mit jeder Zelle, die soll hier in diesem Gespräch sein. Und das ist für mich schon intensiv. Also das ist für mich, das hat eine Intensität und es hat eine Tiefe. Und ich glaube, was in der heutigen Zeit und auch, weil ihr ja oft über die Zukunft sprecht auch und was wird noch passieren, das ist zum Thema Zeit hochinteressant. Weil wir werden natürlich von der Gesellschaft oder von allem, was uns gegeben wird, werden wir so getrimmt, dass wir alles auf der Oberfläche machen. Und ein bisschen da und schnell da und da noch kurz scrollen und nur noch ganz kurz reingucken. Und das nimmt uns die Tiefe. Und ich glaube, der Mensch möchte Tiefe. Ich glaube, der Mensch möchte Tiefe in Beziehungen, Tiefe in dem, was er macht. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich fokussiere mich nur noch auf das Thema Zeit, das gibt, und du kannst da in die Tiefe gehen, das gibt dir eine Befriedigung, wie ich es kaum sagen kann. Es ist wirklich, also eine tiefe Befriedigung gibt Tiefe, glaube ich. Und das, auch wenn wir uns mit einem Projekt arbeiten, mit einem Projekt arbeiten, da in die Tiefe zu geben, das macht Spaß. Das macht Spaß.
Manchmal ist es auch schwierig, oder? Der Alltag, der überkommt das uns. Also ich stehe auf, gehe auf den Zug, wie schon gestern und vorgestern, renne ins Geschäft, habe meine Meetings, komme nach Hause, muss noch schnell in Sporteinheit rein, Familie auch noch und dann will ich auch noch. Und also wie kann ich da überhaupt Momente sehen, spüren? Wie geht das? Weißt du, dass es nicht nur einfach so ein Ablauf von immer gleichen ist. Und dann kommt das Wochenende oder Ferien und da haben wir dann riesen Erwartungen, dass da möglichst viel passieren muss.
Ich glaube, Du hast das Wort gesagt, was ich wirklich als ein bisschen problematisch sehe, sind die hohen Erwartungen. Wir haben unglaubliche hohe Erwartungen an unseren Alltag und was wir alles erleben wollen. Das hat sich sehr verändert in der letzten Zeit. Also das war früher ganz anders und aber mit der Beschleunigung, mit gewissen technologischen Beschleunigungen auch, kriegen wir natürlich sehr viel mehr Input alleine im Tag und wir nehmen das auf und wir haben das Gefühl, das möchte ich dann auch mal ausprobieren und das möchte ich auch noch machen. Und ich bringe immer dieses Beispiel, aber einfach, weil für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, es macht wirklich Eindruck. Und zwar, ich hatte eine Freundin, sie hat gesagt, Anna, ich gehe jeden Abend frustriert ins Bett, weil ich das Gefühl habe, nicht alles erledigt zu haben, was ich erledigen wollte. Und ich glaube, so geht es vielen von uns. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist es denn, was du alles erleben möchtest? Und sie kam dann, ja, also ich möchte Zeit mit den Kindern, mit dem Mann und bei der Arbeit und dann noch ein bisschen Yoga und gerne noch ein bisschen aus dem Buch. Und sie hat dann so ein bisschen aufgezählt, was sie alles erleben möchte. Und wir haben das aufgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie viel Zeit brauchst du dafür und dafür und dafür? Da war Schlafen dabei, Essen dabei, Kinder zur Schule bringen und dann die Yoga-Einheit, alles. Und am Schluss habe ich den Strich darunter gemacht und habe zusammengezählt. Und wir kamen auf 31 Stunden. Also das heißt, dass um ihren Tag so zu erleben, dass sie gesagt hat, dann würde ich zufrieden ins Bett gehen, dann bräuchte ihr Tag 31 Stunden. Also dieses Gefühl ist ja, natürlich geht man frustriert ins Bett. Natürlich. Und ich glaube, man darf ruhig die Erwartungen ein bisschen runterschrauben an sich selber, an das, was man alles erledigen möchte. Vielleicht ist auch morgen ein Tag dafür oder irgendwann anders. Also die Erwartungen ist es eins und das andere ist mal selber darauf zu achten, wie ist dein Rhythmus? Also wir leben halt in einem Land, wir haben einen unglaublich hohen Pace. Also der Rhythmus hier in der Schweiz ist hoch. Er ist sehr, 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 sehr hoch und sehr getaktet. Und ich hatte mal einen Herrn, der hat zu mir gesagt, Anna, ich bin im letzten Jahr einfach an meinem Leben vorbeigelaufen. Vorbeigerannt, hat er gesagt. Einfach durchgerannt. Er hat gesagt, ich kann mich an kaum etwas erinnern, weil er das natürlich dann auch nicht wahrnimmt. Und so kommen wir auf das andere Thema im Sinne von Zukunft. Wenn wir mit den Gedanken und schon fast körperlich immer im Nächsten drin sind, dann kriegen wir das, was jetzt passiert, ist nicht greifbar. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Also wenn wir in Gedanken schon beim nächsten Schritt sind, dann sind wir nicht hier.
Oder in der Vergangenheit. Es gibt ja auch welche, die sind immer in der Vergangenheit oder so, dass nach dem Motto, früher war immer alles besser. Und ist das ein ähnliches Phänomen? Man ist dann nicht hier.
Ja, definitiv. Man nennt das in der Psychologie der Zeit, nennt man es, das sind die Zeitpersönlichkeiten. Und auf jeden Fall die Zeitpersönlichkeiten, es gibt solche, die sind eher vergangenheitsorientiert, es gibt diejenigen, die sind mehr gegenwartsorientiert oder zukunftsorientiert. Und beides oder alle drei, besser gesagt, haben was sehr Gutes. Aber oft kann es auch sein, dass wir es eher ins Negative, also die Zukunft ist ja vielleicht etwas, was oft mit Ängsten zu tun hat, mit Erwartungen. Und die Vergangenheit kann vielleicht so sein, dass man denkt, ja, wäre mir das nicht passiert oder bedauern und so, dann sind wir in der negativ vergangenheitsorientierten Perspektive oder in der negativ zukunftsorientierten Perspektive. Jetzt können wir das drehen, weil ich sage immer, wir, der Mensch, ist die einzige Spezies, die von allen drei Zeiten, also dass wir denen bewusst sind. Wir sind die einzige Spezies. Und es gibt, ja natürlich sagen alle Menschen, und ich gehöre dazu, dass man die meiste Zeit in der Gegenwart verbringen soll. Aber warum nicht spielen, wenn diese zwei anderen Zeiten auch noch da sind? Und ich finde, die Vergangenheit ist ich sage immer, mit der Vergangenheit soll man im Reinen sein. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und wenn man das ist, dann kann man sagen, dann kann man die Vergangenheit nehmen, um zum Beispiel, ich sage im Wartezimmer, wenn ich irgendwo warte und ich habe alles angeschaut, was rumsteht und rumliegt, dann kann ich die Augen zumachen und ich kann mich irgendwo hinbeamen, wo ich mal in der Vergangenheit war. Und ich finde es wunderschön, diese Reisen in die Vergangenheit und Momente sich daran zu erinnern und so, finde ich absolut was Wunderschönes. Und das andere ist, wir können unglaublich viel aus der Vergangenheit lernen. Also ich habe so viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, vor allem was mein Business anbelangt. Und Gott sei Dank bin ich lernfähig und kann schauen, okay, was habe ich denn da falsch gemacht und wie mache ich es jetzt anders? Also das, die Vergangenheit ist für mich eines der größten Gefäße, um zu lernen. Das sehe ich so. Und die Zukunft soll nicht mit Ängsten verbunden sein, sondern mit Träumen und Visionen und etwas, was einem aufbaut, etwas, was einem gut tut. Und ich bin dann jemand so, wenn ich Träume habe, dann versuche ich sie in die Gegenwart zu holen. Also nehmen wir an, du sagst, du möchtest ein Buch schreiben, dann wäre die Frage, was kannst du heute tun, um dorthin zu kommen? Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, jeden Tag ein bisschen schreiben. Und so holen wir die Träume und die Vision in die Gegenwart. Und irgendwann mal ist dann der Traum real. Und das andere, ja, ich frage immer mein Publikum, wo verbringt ihr mit euren Gedanken die meiste Zeit? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft?
Was ist die meiste Antwort?
Ist kulturell unterschiedlich,
Ah ja,
aber
okay.
bleiben in Europa, bleiben wir vor allem bei uns und bei unseren Nachbarn, dann ist es 80% ist in der Zukunft mit den Gedanken. Also
Okay.
in der nahen Zukunft von die nächsten Pläne, was noch alles heute zu tun ist und wo gehen wir hin am Wochenende. Also das sehr viel Zeit wird der nahen Zukunft gewidmet und auch jetzt hier, umso besser es uns geht, dem Land wirtschaftlich, umso mehr sind auch die weiteren Zukunftspläne ein Thema.
Wie kulturell akzeptiert, man muss doch Pläne haben, soll ja vorwärts kommen, man muss, weißt du, so,
Ja.
man muss ja fast zukunftsorientiert sein, sonst ist man altmodisch oder träumen nur,
Ja,
träumt
ja.
nur. Also ich
Ja.
denke, das hat schon auch diesen kulturellen Aspekt.
Ja, auf jeden Fall. Weil umso, wenn du schaust, umso ärmer die Länder sind oder zum Beispiel auch Länder im Krieg. Ich habe da mit Kriegsreportern viel zu tun gehabt. Das ist natürlich, da ist die Zukunft so klein, die ist also mini, die existiert fast nicht. Und dann existiert das jetzt. Und dann, ich habe eine Kriegsjournalistin, eine ganze, wirklich eine renommierte Kriegsjournalistin interviewen dürfen mal und sie hat gesagt, sie saß da in Afghanistan in diesem kleinen Häuschen drin mit einer Familie und die haben zusammen und ja, jetzt und dann sagt sie zu mir, weißt du, Anna, die haben das perfekte Leben gelebt und ich habe da gesessen, habe gesagt, wie kannst du sowas sagen? Dann sagt sie, weil alle Werte, die mir wichtig sind, haben die in einem Tag gelebt. Da habe ich gesagt, was bedeutet das? Sagt sie, die haben gesagt, wir essen alle zusammen. Wir sitzen alle zusammen am Tisch und die haben 2 Stunden gegessen und haben Geschichten erzählt und sich ausgetauscht und geweint, aber sich in den Arm genommen. Und danach wurde abgewaschen und dann wurde vielleicht noch ein bisschen gespielt mit Murmeln und so. Und die ganze Familie war wieder zusammen. Und sie hat gesagt, es war wunderschön, das mit anzusehen. Wunderschön. Also das, und ja, wenn die Zukunft groß ist oder klein wird. Klein wird sie natürlich auch mit dem Alter. Also ich habe Altersheime besucht und habe mit denen auch über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen. Und da sitzt du 2, 3 Stunden da, wenn wir im Thema Vergangenheit sind, weil da Geschichten kommen, eine nach dem anderen. Und genau solche Geschichten, wie du es gesagt hast, Elisabeth, das sind die kleinen Momente, die einem in Erinnerung bleiben, wenn man das sich in die Hosen gemacht hat vor Lachen oder wenn man, was war noch, wenn man die Hand in sein kleines Händchen in die Hand von dem Vater reingelegt hat. Solche Bilder kamen dann und eins nach dem anderen. Und dann sagst du, ja, dann lasst uns ein bisschen über die Gegenwart reden und dann kommt nicht sehr viel. Also das Funkeln von den Geschichten aus der Vergangenheit, das ist dann weg. Und dann frage ich, ja, aber es gibt dann natürlich sehr gute Altersheime, die wirklich darauf gucken, ihnen auch heute Momente zu kreieren. Und wenn ich sie dann frage, da waren 100-Jährige darunter und ich gesagt habe, okay, dann lasst uns jetzt über die Zukunft reden. Dann ist ein Gelächter, ein absolutes Gelächter. Und die sagen, ja, Anna, wir haben noch keine Zukunft mehr. Und dann sage ich, aber was ist mit morgen? Was ist mit übermorgen? Und dann habe ich auch gemerkt, wie plötzlich jetzt ist die Zukunft noch groß und plötzlich wird sie ganz, ganz
Klein.
klein. Also deshalb macht es Sinn, sich zu überlegen, soll ich so viel Zeit in der Zukunft verbringen, wenn sie irgendwann mal kaum existent ist?
Ja. Aber jetzt, wir haben von Momenten, von Zeit gesprochen. Hast du für uns noch so zum Abschluss einen Tipp, eine Idee, eine Übung, damit ich mehr im Jetzt, mehr die leben kann, mehr die Momente sehe, Momente geben kann oder teilen kann?
Etwas, was bei mir wirklich sehr vieles verändert hat, das fängt am Morgen sehr, sehr früh im Bett an, wenn man eigentlich die Augen aufmacht. Da habe ich mir mal gesagt, dass ich mir jeden Tag die Frage stelle, sage ich heute ja oder nein zum Leben? Und logischerweise sage ich immer ja, aber dieses bewusste Ja sagen zum Leben, also oder Ja zum Tag. So kann man es noch besser machen. Also sage ich heute Ja zum Tag, dann sage ich ja natürlich sage ich Ja zum Tag. Ja, okay, was bedeutet denn das? Dass ich ihn spüren will, dass ich ihn sehen will, dass ich ihn erleben möchte. Und das kann ich dann nur, indem ich immer wieder mal kurz innehalte und mir wirklich sage, okay, wo bin ich jetzt? Bin ich hier? Oder bin ich wo ganz anders? Also ich glaube, mehrmals im Tag innehalten ist sicher ein gutes, eine gute Idee. Und das andere, was ich seit nicht allzu langer Zeit mache, das aber bei mir auch sehr viel verändert hat, jetzt zum Guten ist, ich habe mir gesagt, also was möchte der Mensch? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, was möchte der Mensch? Und der Mensch möchte überleben, das ist so das Erste, und er möchte sich lebendig fühlen. Also der Mensch möchte sich lebendig fühlen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wann fühle ich mich lebendig? Und ich fühle mich immer, wenn ich in der Gegenwart bin, also tatsächlich im Jetzt fühle ich mich wahnsinnig lebendig. Und das ist dann egal, wo ich bin. Das kann auch in einem Meeting sein. Dann, wenn ich voll und ganz da bin mit jeder Zelle, fühle ich mich lebendig und das finde ich ein tolles Gefühl. Und das andere, jetzt kann man das aber noch ein bisschen spielerischer anschauen und sagen, okay, ich möchte mich noch lebendiger fühlen, weil das passiert dann tatsächlich. Das ist, wenn ich mutig bin. Also, und ich habe angefangen, mich mit dem Thema Mut zu beschäftigen, weil ich am letzten Freitag im Vortrag dazu gegeben habe, Zeit und Mut. Und ganz spannende Kombination. Und Mut gibt uns tatsächlich das Gefühl von Lebenszeit. Also, weil da passiert so viel mit uns, wenn wir uns ein bisschen aus der Komfortzone rausholen, da ist alles wach, ne? Da ist wirklich alles wach und dieses Gefühl, diese Intensität, ich liebe sie, ich liebe sie. Und für mich bedeutet Mut, das Telefon in die Hand zu nehmen und einen Kunden anzurufen. Brauche ich unwahrscheinlich viel Mut. In die Antarktis schwimmen zu gehen, braucht bei mir keinen Mut. Also, und bei anderen ist es ganz anders. Und da muss man zuerst mal herausfinden, was bedeutet es, oder für mutig zu sein. Und dann habe ich tatsächlich mir diese Challenge gestellt, jeden Tag mich einmal aus der Komfortzone rauszuholen. Sei das körperlich, sei das geistig, sei das in der Kommunikation. Ganz interessant, ganz, ganz spannend, was dann da plötzlich, wie man noch ehrlicher wird und das aber mit einem netten Gesicht, aber wirklich. Und dieses Gefühl auch, also dieses einmal im Tag ein bisschen aus der Komfortzone, da habt ihr so das Gefühl von, ich lebe das Leben. Es ist ein Abenteuer. Im Kleinen, im Alltag. Und eben den Alltag zelebrieren und was kann man dafür tun? Und wirklich ab und zu ein bisschen innehalten und nicht rennen. Ich würde sagen, wirklich stehen bleiben, langsamer laufen, und mal rumschauen, rumgucken, was ist da?
Ganz herzlichen Dank. Das war sehr inspirierend. Also bei Mut kommen mir bei mir die roten Schuhe.
Ja.
Weißt du, so was Blödes. Also denkst du, ich kann doch mal keine roten Schuhe anziehen, aber das dann
Unbedingt.
trotzdem zu machen, genau. Und kein Schwein interessiert es, aber ich bin schon ein bisschen lebendiger damit.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Also ganz herzlichen Dank, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen, sehr inspirierend.
Ich habe zu danken, vielen Dank. Und ich finde es immer schön, wenn es so offene Leute gibt wie ihr, wo sagt, komm, wir sprechen darüber, weil ich weiß, wie dankbar die Leute sind. Und deshalb danke, danke auch an euch.